Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, mal wieder bei euch hier zu sein in der FEG Farmsen. Ich bin, wie gesagt, wurde Michaela Mark. Ich komme aus der FEG Bergedorf, bin dort vor allem in der Jugendarbeit tätig, studiere soziale Arbeit und Diakonie, was mir auch viel Freude macht, und bin nächstes Jahr fertig und werde, wenn alles so läuft wie geplant, dann voraussichtlich bei der Seemannsmission im Hamburger Hafen anfangen, wie mein Vater Volker Lamarck das auch schon seit vielen Jahrzehnten macht. Ja, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wisst ihr, wenn man den Hintergrund von dem Lied nicht kennt und dann diese Strophen hört, dann muss man sich denken, ach, in was für einer tollen Lebenslage muss sich nicht der Verfasser des Gedichts befunden haben. Ne, also er sagt, er fühlt sich wunderbar geborgen. Er blickt hoffnungsvoll auf das, was noch kommen wird. Er sagt, Gott ist mit mir am Abend und am Morgen. Umso paradoxer scheint dieser Text, wenn man sich vor Augen führt, in was für einer Situation er entstanden ist. Also hier schreibt nicht jemand, der am Strand liegt, über sein Leben reflektiert und dann zum Ergebnis kommt, ach, bin ich nicht wunderbar geborgen? Nein, der Text entsteht aus einer Situation heraus, die grauenhafter nicht sein könnte. Dietrich Bonhoeffer verfasst den Text im Dezember 1944. Bonhoeffer war zu dem Zeitpunkt in der Gestapo-Haft, schon mittlerweile 1,5 Jahre im Gefängnis, und er ahnte, dass es bald für ihn vorbei sein wird. Er war umgeben von Tod, Hass, Einsamkeit, umgeben von Verwesung und auch umgeben von der Frage, ja, was wird eigentlich aus meiner Verlobten Maria? Und in dieser Lage verfasst er das Gedicht von guten Mächten. Und wisst ihr, ich beschäftige mich mit der Geschichte von Bonhoeffer und in mir brennt die Frage, wie geht das? Wie geht das? Also wie bekommt man Bonhoeffers Lage auf der einen Seite und die Hoffnung, die der Text ausstrahlt, auf der anderen Seite zusammen? Also es gibt ja die Passagen, wo Bonhoeffer sein Leid offen ausspricht, ne? Wenn er dann sagt, dass ihn die Zeit quält, ne? Dass das Alte den Menschen quält. Und trotzdem hast du den Eindruck, dass dieses Gedicht nur vor Hoffnung und Frieden so strotzt. Und ich frage mich, wie bekommt man das zusammen? Bonhoeffers Situation auf der einen Seite und der innerliche Frieden, den das Gedicht ausstrahlt, auf der anderen Seite. Wie bekommt man das zusammen? Dieser Frage wollen wir uns in dieser Predigt nähern. Das ist ein Gemälde, was bei uns im Gemeindehaus hängt, in Bergedorf. Ein großes Gemälde, seitdem ich mich dran erinnern kann oder seitdem ich klein bin, hängt es dort. Und ich weiß noch, dass ich mich früher als kleines Kind mal gerne vor dieses Bild gestellt habe, es minutenlang angesehen habe und mir die Frage gestellt habe, wie kann die Person, die da zu sehen ist, eigentlich so ruhig sein? Also du hast Wellen, die nur so am Tosen sind, du hast einen gewaltigen Sturm und der Mann steht dort in seinem Turm und wirkt irgendwie total ruhig und friedlich. Und weil sich das Leben manchmal genauso anfühlt, als wenn man sich gerade in einem gewaltigen Sturm befindet, möchte ich die Predigt gerne überschreiben mit Gottes Frieden im Sturm erleben. Gottes Frieden im Sturm erleben. Im Alten Testament gibt es einen Psalm, der sich genau mit dem Thema beschäftigt. Wir haben ihn bereits gehört. Und dort ist auch die Rede von einem gewaltigen Sturm. Die Verfasser des Psalms, die Korachiter, beschreiben, wie sie inmitten des Sturms Gottes Frieden erlebt haben. Auf die Korachiter gehen ja so einige Psalmen zurück. Die Korachiter waren Wächter und Musiker am Tempel zur Zeit von David. Und wenn man sich den Psalm 46 so als Ganzes anguckt, dann zeigen uns die Korachiter, Gottes Frieden im Sturm ist notwendig. Gottes Frieden im Sturm ist umkämpft und Gottes Frieden im Sturm ist lebensspendend. Notwendig, umkämpft und lebensspendend. Der erste Punkt ist ein bisschen kürzer, für die anderen beiden nehme ich mir dann mehr Zeit. Doch lasst mich noch eine kurze Vorbemerkung machen. Es geht ja in der Predigt um das Thema Frieden. Frieden, Shalom im Hebräischen, ist ein sehr, sehr gefüllter Begriff. Also in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament wird Shalom mit 25 unterschiedlichen Worten übersetzt. Das zeigt, wie vielschichtig der ist. Friede in der Bibel hat immer eine ganz eigene Qualität. Es geht nicht nur einfach um die reine Abwesenheit von Krieg. Nein, Frieden in der Bibel meint immer äußerlich und innerlich ein vollkommenes, unversehrtes Leben. Die Bibel beschreibt, dass der vollkommene Shalom etwas ist, was erst in der Ewigkeit erreicht wird, zeigt aber gleichzeitig, wie man auch schon im Hier und Jetzt so eine Art Vorgeschmack von diesem Shalom erhalten kann. Und mir geht es in der Predigt vor allem um diesen Vorgeschmack, um Shalom in den Stürmen des Alltags, auch wenn ich am Ende noch einen Bogen schlagen möchte zum vollkommenen Shalom. Aber dass es diesen Vorgeschmack gibt, das ist auch wirklich gut so, denn Gottes Frieden im Sturm ist notwendig. Ist total notwendig. Was der Sturm war, der von den Korachiter erlebt hatten im Psalm 46, das ist nicht endgültig geklärt, aber allgemein wird angenommen, dass der Psalm geschrieben wurde, nachdem die Juden damals aus der assyrischen Belagerung in Jerusalem befreit wurden. Das war ungefähr 700 Jahre vor Christus. Da gab es einen assyrischen Herrscher, Sanherib, und der hat mit seinen Leuten Jerusalem belagert. 22 Jahre zuvor haben die Assyrer bereits den Norden Israels eingesackt und der Süden Israels musste jetzt natürlich davon ausgehen, dass mit ihnen genau das Gleiche passieren kann. Der jüdische König Hiskia und die Israeliten wandten sich an Gott, der sie dann daraufhin rettete. Und dieser Psalm ist wohl die Reaktion der Juden auf diese Errettung. Die Reaktion der Juden auf diese Rettung. Auch wenn der genaue Hintergrund von dem Psalm nicht völlig geklärt ist, eine Sache wird vollkommen klar, und zwar es gab einen gewaltigen Sturm, der ins Leben der Israeliten damals gebrochen ist. Und dieser Sturm, der wird dann von den Korachitern beschrieben als Zeiten der Not, Vers 2. Oder Vers 3, als bebende, als wankende Erde. Berge, die mitten ins Meer sinken. Vers 4, als brausende, tosende Wellen, Berge, die erbeben. Der Sturm wird beschrieben als Völker, die in Aufruhr geraten, Königreiche, die wanken. Es ist die Rede von Kriegen, von Pfeil, Bogen, Speer, Streitwagen. Ne, und man bekommt so ein Gefühl dafür, ey, da war wirklich was los. Da war wirklich was los. Der Sturm war real, umzingelt und belagert von Feinden. Und ich finde es so interessant, wenn man sich die Gefahren aus Psalm 46 anguckt, Dann merkt man Folgendes. Runtergebrochen ist der Sturm, den die Israeliten damals erlebt haben, einmal die Gefahr aus der Natur und einmal die Gefahr von kaputten zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Gefahr der Natur wird hier als bebende Erde, als brausende Wellen und so weiter beschrieben. Die Gefahr durch kaputte Beziehungen bezieht sich hier im Psalm 46 auf Völker, die im Streit miteinander leben. Kriege, Königreiche, die unsicher sind, Streitwagen und so weiter. Und im Grunde trifft das ja genauso auch auf die Stürme zu, die Menschen bis heute noch erleben. Ich war im Rahmen meines Studiums ein Jahr lang bei der Heilsarmee gewesen, auf der Reeperbahn, und habe dort mit vielen drogenabhängigen und obdachlosen Menschen gesprochen. Und bei den Gesprächen fiel mir eine Sache auf. Im Wesentlichen waren es immer zwei Arten von Stürmen, die dafür gesorgt haben, dass sie auf der Straße gelandet sind, dass sie in Abhängigkeiten geraten sind. Und das waren einmal Stürme, die die Natur betreffen, jetzt weniger Naturkatastrophen, aber durchaus sowas wie Krankheiten. Und die zweiten Stürme waren zwischenmenschliche kaputte Beziehungen, also sowas wie von Frau verlassen worden oder Kind verloren, ausgegrenzt wurden, solche Dinge. Das waren die Hauptgründe, warum Menschen dort auf der Straße landen oder in Abhängigkeiten geraten. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass im Psalm 46 von Stürmen der Natur und von Stürmen der kaputten Beziehungen die Rede ist, weil das die Stürme zusammenfasst, die Menschen bis heute noch erleben. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Stürme, die ins Leben hineinbrechen in Form einer Krankheit, die Lebensqualität nimmt, die entlähmt, die Freude am Leben raubt, schwach macht und auch was mit der Psyche macht. Die zeigt, wie verletzlich doch menschliches Leben ist, wie unsicher menschliches Leben ist, wie wenig Kontrolle man hat. Oder Stürme rund ums Zwischenmenschliche, ne, um zwischenmenschliche Beziehungen, die doch so feststanden und dann doch zerbrechen. Wo du merkst, ich hab's jetzt gerade nicht in der Hand, wo Enttäuschungen da sind, Verletzungen, Ausgrenzung, der Verlust eines geliebten Menschen, der körperliche Verlust, aber man kann Menschen ja auch innerlich verlieren. Oder die Trauer darum, dass eine nahestehende Person einen fatalen Weg einschlägt. Die Stürme des Lebens können unterschiedlich aussehen, klar ist aber, jeder von uns kennt sie. Jeder von uns kennt sie. Und wenn das so ist, dann kommt ja zwangsläufig die Frage nach dem Frieden Gottes, wenn man nicht verbittern möchte. Wenn man nicht einsam werden möchte, dann stellt sich offensichtlich die Frage nach dem Glauben und wie Gott da wirken kann. Aber Gottes Friede im Sturm zu erleben, ist ein Kampf. Es ist nichts, was einem einfach so zufällt. Nein, es ist ein unfassbar umkämpftes Gebiet. Gottes Frieden im Sturm ist umkämpft. Wenn man sich den Psalm 46 als Ganzes durchliest, kann man schnell den Eindruck bekommen, ja gut, ihr Korachiter, ihr könnt leicht reden, zum Beispiel in Vers 2, Gott ist unsere Zuflucht, unser Schutz, er schenkt uns Hilfe in Zeiten der Not. Offensichtlich ist euer Sturm schon vorbei. Aber ich stecke da doch immer noch drin. Ich bin doch mitten in der schwierigen Lage. Schaut man aber genau hin, merkt man, dass die Korachiter, dass die Israeliten damals vielleicht einen Sieg errungen haben, dass die grundsätzliche Bedrohung durch die Assyrer aber immer noch blieb. Das ist etwas, was historisch auch sehr gut passt, denn wir wissen, dass nachdem die Israeliten von der Belagerung gerettet wurden, dass die Assyrer noch viele, viele Jahre lang die vorherrschende Macht hatten im alten Vorderen Orient und die Bedrohungslage akut blieb. Also im Psalm 46 wird nicht gesagt, ja gut, wir hatten mal damals irgendwie ein Problem, Gott hat uns geholfen und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nein, der ganze Psalm 46 ist vielmehr ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis. Gott ist unsere Zuflucht, unser Schutz, unsere Burg, auch wenn der Sturm nicht weg ist. Gott ist da. Und das spitzt sich dann so gut in den Worten Gottes selbst zu, in Vers 11a, wenn Gott sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wie können die Korachiter, obwohl die Bedrohung noch da ist, so hoffnungsvoll klingen? Wie kann ein Bonhoeffer mitten aus der Gestapohaft diese Zeilen verfassen? Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still nicht im Sinne eines strengen Familienvaters, so nach dem Motto, sei still. Nein, vielmehr im Sinne eines liebenden Vaters, der sagt, du darfst Ruhe haben. Du darfst still sein, du darfst Frieden haben. Warum können die Israeliten Frieden haben? Hat Gott ihnen einen perfekten 5-Punkte-Plan ausgearbeitet, den sie befolgen müssen und dann haben sie die Assyrer besiegt? Nein. Oder können sie Frieden haben, weil Gott ihnen zugesagt hat, ich werde euch alle Stürme des Lebens immer sofort wegnehmen? Auch nicht. Nein, der Friede ist einfach begründet in der Erkenntnis, Gott ist da. Gott ist souverän, er steht souverän über den Dingen, auch wenn der Sturm noch da ist. Friede im Sturm beginnt immer mit der Erkenntnis Gottes. Er beginnt immer mit der Erkenntnis Gottes. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wisst ihr, ich glaube, das ist ja für Christen grundsätzlich erstmal nichts Neues. Klar, Gott ist da. Hört man oft. Die Frage ist aber, glauben wir das im Letzten? Also ist das Wissen um einen guten, souveränen und mich liebenden Gott das Fundament in den Stürmen meines Lebens? Ich glaube, es ist leicht gesagt, es ist aber so unfassbar schwer gelebt. Gottes Friede im Sturm zu erleben, ist umkämpft. Es ist deswegen umkämpft, weil Stürme uns zeigen, auf was wir unser Leben im Letzten bauen. Auf was wir unser Leben wirklich bauen. Mein ehemaliger Lehrer hat es das Zahnpastatuben-Prinzip genannt. Bei Druck kommt das raus, was drinsteckt. Bei Druck kommt das raus, was drinsteckt. Die Stürme unseres Lebens offenbaren uns so sehr, auf was wir unser Leben im Letzten gründen. Und Gott sagt in Psalm 46, gründe es auf der Erkenntnis, dass ich Gott bin. Dass ich drüber stehe, dass ich alles in der Hand habe. Dass ich es gut mit dir meine, auch wenn du es gerade nicht fühlst. Dass ich schon weiß, warum und dass ich keine Fehler mache. Erst wenn ich dieser Wahrheit wirklich Vertrauen schenke, wird sie mein Leben verändern. Wird sie mir Frieden im Sturm schenken. Die Frage nach dem Warum ist vielleicht nicht beantwortet, aber zu wissen, dass Gott da ist, nimmt der Frage nach dem Warum auch so ein bisschen die Kraft. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Dieser Wahrheit muss geglaubt werden. Das ist so entscheidend. Jesus sagt an einer Stelle, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wisst ihr, man kann Wahrheit kennen, das heißt aber noch lange nicht, dass sie mich auch frei macht. Erst wenn ich Wahrheit im Herzen glaube, ihr Vertrauen schenke und mein Leben darauf gründe, wird sie mich innerlich frei machen. Ganz einfaches Beispiel. Im 1. Petrus 5 heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Christus, denn er sorgt für euch. Jetzt kann ich den Text lesen, kann ihn vielleicht auch intellektuell verstehen. Wenn ich mir 2 Minuten später aber wieder Sorgen mache, dann glaube ich ihn nicht wirklich. Dann hat er nichts mit meinem Leben getan. Wahrheit zu kennen reicht nicht. Wahrheit muss geglaubt werden. Wahrheit muss geglaubt werden. Und das meint Jesus unter anderem auch, wenn er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frieden im Sturm ist umkämpft. Aber geistlich ist der eigentliche Kampf nicht, wie komme ich da jetzt schnell wieder raus? Nein, der eigentliche Kampf ist, und das ist mir so wichtig, der eigentliche Kampf ist immer der Kampf um die Frage, welcher Stimme im Sturm ich vertraue. Die Frage, worauf ich mein Leben baue, es ist die Frage nach dem, wer der leitende Kommandeur in meinem Leben ist. Das ist Leutnant Hiro Onoda. Im Krieg zwischen den USA und Japan wurde Onoda 1944 auf eine philippinische Insel stationiert. Er erhielt dann den Befehl von seinem leitenden Kommandeur, niemals zu kapitulieren, egal was passiert. 1945 war der Krieg dann vorbei. Die Soldaten verließen dann natürlich ihre Positionen, gingen heim. Onoda aber nicht. Er glaubte nicht daran, dass der Krieg vorbei ist. Er stieß dann kurze Zeit später auf Flugblätter, die dann auch von dem Kriegsende sprachen, aber er hielt das für einen Trick von den Feinden und kämpfte weiter. Anfangs hatte er noch einige Mitstreiter, mit denen er kämpfte, aber die wurden immer weniger. Mal hat jemand kapituliert, mal wurde jemand umgebracht und nach einiger Zeit blieb Onoda ganz alleine übrig. Und immer wieder kamen Leute zu ihm und versuchten ihm klarzumachen, ey, so, der Krieg ist wirklich vorbei, du kannst nach Hause gehen. Onoda aber hielt das für Kriegspropaganda und selbst als seine Familie ihm Briefe schickte und sagte, es stimmt wirklich, du kannst gehen, verließ er nicht seine Position. Der Krieg ist nicht vorbei, sagte er, ich gebe nicht auf, ich habe einen anderen Befehl bekommen. Und so blieb er nach dem Krieg als Soldat auf der Insel. Und jetzt haltet euch fest, er blieb für weitere 29 Jahre auf der Insel nach dem Krieg. 29 Jahre. 1974 fanden ihn Reisende und denen erzählte Onoda dann, dass er nur kapitulieren wird, wenn sein leitender Kommandeur, der ihn damals eingesetzt hat, ihn aus seiner Pflicht befreit. Und so wurde alles in Bewegung gesetzt, dass dieser Kommandeur gefunden wird. Er wurde tatsächlich gefunden, arbeitete mittlerweile in einem Buchladen, wurde auf die Insel geflogen, ging zu Onoda und sagte ihm, ich hebe den Befehl von damals auf, du kannst gehen. Und erst dann verließ Onoda die Insel und ging heim. Hiro Onoda war 22 Jahre alt, als er eingesetzt wurde. Er verließ die Insel mit 51. Man kann viel über die Geschichte denken. War das nicht viel zu verbissen? Hätte er nicht schon früher aufgeben sollen? Kann man alles machen, aber eine Sache ist völlig klar. Hiro Onoda wusste, wer sein leitender Kommandeur im Leben ist. Und jetzt die Frage an dich. Wer ist dein leitender Kommandeur im Leben? Auf wessen Stimme hörst du in dem Wirrwarr dieser Zeit, wo du bei 3 Personen 4 Meinungen hast, wo dir jeder was anderes erzählt, wo es diese ganzen Stimmen gibt, die ganzen Stimmen von außen, durch Medien, Gesellschaft, Arbeitskollegen, Bekannte, aber auch wo es diese innerlichen Stimmen gibt, die geprägt sind von deinen Emotionen, von den Wünschen des Herzens, von dem Herz, was manchmal so richtig trügerisch ist, wie Jeremia sagt. Die Stürme deines Lebens offenbaren immer, was dein eigentliches Fundament ist. Das Zahnpastatubenprinzip, das, was drin ist, kommt bei Druck auch raus. Den Frieden Gottes in stürmischen Zeiten zu erleben, Ruhe zu finden, ist deswegen umkämpft, weil sich genau an dieser Stelle zeigt, wer im Eigentlichen dein leitender Kommandeur im Leben ist. Gott sagt dir, du musst nicht alles verstehen. Nicht auf alle offenen Fragen muss es auch Antworten geben. Es reicht einfach, wenn du erkennst, dass ich Gott bin. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Bei dem Punkt ist mir noch eine Sache wichtig. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin, heißt nicht, dass man nicht auch zutiefst trauern darf. Im Sturm ist der Schmerz real und das darf und das soll auch genauso ausgedrückt werden, wie es gerade erlebt wird. Also es geht hier nicht um ein Relativieren. Ja, ich habe zwar jetzt diese Krankheit, aber ist ja alles nicht so schlimm, Gott ist da. Das ist nicht gemeint. Man tendiert schnell ins Heuchlerische, wenn man so redet. Also es geht hier nicht um ein Kleinreden, um ein Vergessen, um ein Verdrängen. Bei Bonhoeffer war der Schmerz real, den er erlebt hat. Das hat er auch so offen ausgedrückt in den Briefen. Und trotzdem erkennt man den Frieden Gottes da drin. Also darum geht es nicht. Das ist mir ganz wichtig, den Punkt noch zu machen. Aber Gottes Frieden im Sturm ist umkämpft, wobei der Kampf gewonnen werden kann bei dem klaren Bekenntnis. Gott, du sagst mir zu, dass du da bist und ich vertraue deiner Stimme mehr als allen anderen Stimmen. Lass mich noch einen dritten Punkt machen. Gottes Frieden im Sturm ist lebensspendend. Ein Stillwerden und ein Erkennen und ein Bekennen, dass Gott Gott ist, wird immer Leben hervorbringen. Wird immer Leben hervorbringen. Es wird was mit deinem Leben im Hier und Jetzt machen. Gottes Friede ist zum anderen aber auch im Gesamtkontext der Bibel immer etwas, was den großen Bogen zur Ewigkeit schlägt. Also die Auswirkungen von dem Bekenntnis der Korachiter auf ihr Leben sind im Psalm 46 offensichtlich. Erinnert euch, die Bedrohung ist ja noch da. Und trotzdem haben die Israeliten ganz klares Bekenntnis zu Gott. Und sie sagen, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Die Völker toben, Königreiche wanken, wenn er seine Stimme erscheinen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Die Bedrohung ist noch da, der Sturm ist noch da, aber das Bekenntnis der Korachiter führt dazu, ne, Vers 2, dass sie sich nicht fürchten. Da können Königreiche auftreten, aber sie wissen, auf wen sie ihr Vertrauen setzen. Gottes Frieden im Sturm ist lebensspendend fürs Leben im Hier und Jetzt, weil er uns freier, weil er uns furchtloser macht, weil er uns Lebensqualität schenkt, weil er uns nicht abhängig von den Umständen macht und uns nicht lähmt. Weil er uns hilft, da aus diesem Frieden, aus dieser Kraft heraus unserer Berufung im Leben nachzukommen. Gottes Frieden im Sturm ist aber auch deswegen lebensspendend, weil Stürme wichtig sind, um Menschen voranzubringen. Vielleicht kennt ihr dieses Gebet auch. Ich kenne das bei mir persönlich. Gott, bitte hilf mir an der Stelle, mach, dass das und das weggeht und dass das und das passiert. Ich glaube, das sind alles Gebete, die man machen kann. Mir ist da aber Jesus so ein Vorbild, der betet im Vater unser, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der im Garten Gethsemane sagt, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Ich will nicht durch diese Leidenszeit, aber dein Wille soll geschehen. Das ist eine ganz andere Perspektive. Diese Frage danach, Gott, was ist eigentlich dein Plan für mein Leben? Warum lässt du das gerade zu? Auch hier wieder, das Leid darf und soll offen vor Gott gebracht werden und man kann für alles beten. Ich glaube nur, dass man irgendwann an den Punkt kommen muss, wo man Gott auch in gewisser Weise die Freiheit zuspricht, dass jetzt sein Wille einfach geschehen soll. Und oft merkt man, dass es gerade die schwierigen Zeiten im Leben sind, die zwar unangenehm, aber total wichtig sind. Paulus selbst hat das erlebt. Er schreibt im 2. Korintherbrief von, dass er einen Stachel im Fleisch hatte. Wir wissen nicht genau, was das war. Es muss nicht unbedingt eine Krankheit gewesen sein. Es kann auch ein Mensch gewesen sein, der ihn geplagt hat. Aber Paulus sagt, dieser Stachel im Fleisch war wichtig für ihn, weil er sich deswegen nichts auf seine Offenbarungen, die er von Gott bekommen hat und auf sein Apostelamt, nichts einbildet. Na, es tat ihm richtig weh, es war aber auch wichtig. Wisst ihr, wir leben ja in einer Zeit, wo viele versuchen, das Leben so auszurichten, dass maximale Glückshormone ausgeschüttet werden. Fast jede App ist so aufgebaut, viele anderen Bereiche des menschlichen Lebens funktionieren so. Hauptsache, es fühlt sich gut an und so wird man quasi trainiert, von Glücksgefühl zu springen. Ja gut, aber man muss eben auch auf der anderen Seite sehen, dass alle großen Dinge in der Welt entstanden sind, weil Menschen sich entschieden haben, entgegen der Glücksgefühle zu handeln. Also ich glaube nicht, dass es sich für einen Nelson Mandela so gut angefühlt hat, 27 Jahre politischer Gefangener zu sein, ne, in seinem Kampf gegen Apartheid. Sicher hat sich das nicht gut angefühlt, aber das Ziel war ein gutes. Das Ziel war ein gutes. Es muss sich nicht alles gut anfühlen. Für Jesus hat sich ganz bestimmt nicht gut angefühlt, auf diese Erde zu kommen, größtenteils abgelehnt zu werden, am Kreuz hingerichtet zu werden. Es hat sich nicht gut angefühlt, aber er hat diesen Sturm auf sich genommen, weil er wusste, dass das Ziel ein gutes war. Stürme sind nicht angenehm, aber sie bringen uns oft auch weiter. Und wenn ich Jesus an der Stelle schon ins Spiel bringe, dann fehlt noch ein letzter Gedanke, sonst ist dieses ganze Thema Gottes Frieden nicht vollständig. Denn der Friede, von dem ich bis jetzt vor allem geredet habe, ist ein Friede, den Gott schenkt in Stürmen des Alltags. Das war auch das Thema der Predigt, aber Gottes Plan ging immer schon viel weiter. Gottes Plan war schon immer, dass nachdem der Mensch sich am Anfang gegen Gott gerichtet hat, dass dieser vollkommene Shalom, der ursprünglich einmal da war, dass er wiederhergestellt wird. Äußerlich und innerlich. Frieden zwischen Mensch und Gott. Und deswegen hat Gott Jesus in die Welt gesandt, von dem Jesaja im Alten Testament prophezeit hat, dass Jesu Name Friedefürst ist. Friedefürst. Und Jesaja prophezeit weiter und sagt, ne, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Im Neuen Testament spricht Paulus davon, Jesus ist unser Friede. Er ist unser Friede. Gott hat mit Jesus auch die Schuld der Welt ans Kreuz genagelt, damit wieder Frieden zwischen Mensch und Gott geschlossen ist. Und jeder, der das für sich beansprucht und Jesus nachfolgt, der darf wissen, dass er wieder mit Gott versöhnt wurde. Es braucht aber die klare Hinwendung zu Gott. Und das ist dann auch ein Friede, der nicht nur was mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, sondern der den großen Bogen schlägt zur Ewigkeit. Und von daher ist dieser Friede hier im Psalm 46 nur so eine Art Vorschatten. Nur so eine Art Vorschatten von dem Frieden, der tatsächlich mal in Vollkommenheit sein wird, der bis ins ewige Leben quillt. Es ist nur ein Vorschatten. Was für eine Perspektive. Shalom in Ewigkeit. Es gibt eine Szene bei Bonhoeffer, die beschrieben wird und die ich so eindrücklich finde. Das spielt dann ganz am Ende seines Lebens, kurz bevor er auf Wunsch von Hitler hingerichtet wurde. Also wir befinden uns im April 1945 im KZ Flossenbürg, wenige Wochen vorm Kriegsende. Und auch die Nazis, die spüren, ey, das war's jetzt für uns. Der Krieg ist vorbei, keine Chance mehr. Die NS-Ideologie hat sich nicht durchgesetzt. Es ist vorbei. Und diesem Ende, ne, dem Ende der Nazi-Schergen, steht das Ende von Dietrich Bonhoeffer gegenüber. Und da, wo bei den Nazis überhaupt keine Hoffnung mehr durchkam, da sehen wir bei Bonhoeffer eine ganz andere Perspektive. Es sind die letzten überlieferten Worte von ihm kurz vor seiner Hinrichtung. Da sagt er in Bezug auf seinen eigenen Tod: Dies ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens. Für mich der Beginn des Lebens. Leute, genau deswegen liebe ich es, Christ zu sein. Was ist das für eine Perspektive? Was ist das für eine Hoffnung? In keinem Glaubenssystem dieser Welt wird dir diese Hoffnung vermittelt, weil du immer Angst haben musst, nicht genug getan zu haben. Ich habe von einem Imam gehört, der im Sterbebett geweint hat. Nicht geweint hat, weil er sich so sehr aufs Paradies freut, nein, weil er Angst hat, ich habe nicht genug getan. Der hat sein ganzes Leben dem Islam verschrieben und ist trotzdem mit Angst gestorben. Und dem gegenüber stehen die Worte Jesu, der am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Es ist doch bereits alles bezahlt. Der Friede zwischen Mensch und Gott ist wiederhergestellt. Gottes Friede im Sturm ist notwendig. Notwendig, weil jeder betroffen ist. Es sieht bei jedem anders aus, aber jeder kennt Stürme im Leben. Gottes Frieden im Sturm ist umkämpft, wobei der Hauptkampf die Frage ist, wem ich im Letzten vertraue. Also Gott sagt, du kannst ruhig sein, es reicht, wenn du erkennst, dass ich Gott bin. Glaube ich dieser Stimme oder glaube ich allen anderen Stimmen, die so von außen oder von innen auf mich einprasseln? Wenn der Druck steigt, dann zeigt sich, auf welches Fundament ich baue, wer mein leitender Kommandeur im Leben ist. Und Gottes Frieden im Sturm ist lebensspendend. Lebensspendend im Hier und Jetzt. Das Bekenntnis, das Wissen, dass Gott da ist, dass er drüber steht, kann mir Ruhe geben, kann mir Frieden geben, kann mir helfen, meiner Berufung im Leben nachzukommen. Ist aber auch deswegen lebensspendend, weil der Friede Gottes, der inkarnierte Friede Gottes, Jesus selbst, auf die Erde gekommen ist und somit auch die große Frage geklärt hat, die Frage nach dem Leben, nach dem Tod. Ich möchte die Predigt gerne beenden, indem ich jedem von euch ein klitzekleines Weihnachtsgeschenk gebe. Ich habe über den Begriff Frieden so ein bisschen nachgedacht und dann ist mir relativ schnell die Geschichte von Noah in den Kopf gekommen. Also nach der Sintflut war es ja so, dass die Taube zur Arche zurückkam und hatte einen Ölbaumzweig, einen Olivenzweig im Schnabel und hat somit eben gezeigt, dass es wieder trockenes Land gibt, dass es weitergeht, dass es nicht vorbei ist. Und seitdem die Geschichte überliefert wird, ist die Taube gemeinsam mit dem Olivenzweig ein Emblem des Friedens und des Heils. Ein Symbol des Friedens und des Heils. Ja, und weil es mir zu teuer war, jedem von euch eine Taube zu kaufen, habe ich mich für den Olivenzweig entschieden. In dieser Tüte sind Olivenzweige. Ich werde es nach dem Gottesdienst hier vorne hinstellen. Jeder von euch kann sich gerne einen mitnehmen. Vielleicht, also weil ich denke, es sollte eigentlich reichen, aber vielleicht nehmen sich erstmal Familien einen mit und wenn man dann merkt, okay, da sind noch genug drin, dann kann auch jedes Familienmitglied sozusagen einen eigenen Zweig nehmen, weil ich nicht mehr ganz so viele habe. Aber ich hoffe, dass euch dieser Ölbaumzweig, der ein Emblem des Friedens ist, eine Erinnerung sein darf, dass er euch immer wieder vielleicht an einem Ort begegnet, wo ihr ihn hinlegt, dass euch eine Erinnerung dafür sein darf, dass wir einen guten Gott haben, der uns Frieden schenkt inmitten aller Stürme. Amen.